Ja, lieber Vater, wir danken dir, dass du nicht nur vor 500 Jahren das Licht des Evangeliums neu auf den Leuchter gestellt hast, sondern dass du das immer wieder in der ganzen Welt tust und auch so ganz persönlich tust. Und ich danke dir, dass du das auch bei mir getan hast, dass dein Licht aufgeleuchtet ist in meinem Herzen. Und wir danken dir, dass wir frei und unverboten zusammenkommen dürfen, um den einen Namen zu erheben, in dem allein das Heil ist, den Namen Jesu. Und wir danken dir, dass wir auch heute Nachmittag nicht irgendwie beieinander sind, sondern in deinem Namen, nach deinem Willen, in deinem Geist. Und nun bitten wir dich, dass du diese Stunde in deine Hand nimmst, dass du Hören und Reden segnest, unserem Bruder ausrüstest, ihm Vollmacht gibst und dass dein Wort geschehen kann, Herzen bewegt werden, so wie es dir gefällt. Und so wollen wir dich loben und preisen und dir sagen, wir sind froh, dass du so bist, wie du bist. Amen.
Ich hoffe, dass ich Sie heute Nachmittag und heute Abend nicht zu sehr quäle, aber das Thema ist das Thema und es gibt ein paar Sachen zu bedenken, die ich Ihnen da nicht ersparen kann. Die Reformation hatte ja also als Kennzeichen durchaus vier sogenannte partikulare Ausdrücke, also spezielle Ausdrücke. Allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift. So war das zusammenzufassen. Und ich will heute Nachmittag drei der diese Alleins hier behandeln und Ihnen zeigen, wo Probleme damit sind in der Gegenwart. Und wir haben natürlich zu feiern und Gott zu loben vor allen Dingen, das vor 500 Jahren, wo die Situation nicht so aussah, als ob es solche Erneuerung geben könnte. Ein solcher Durchbruch war, der zeigt, was das Wort Gottes immer wieder für eine Kraft hat. Und sowas bleibt natürlich nicht automatisch gültig, sondern man muss halt gucken, gilt das heute noch, ist das überholt? Da werden Sie feststellen, es gibt nicht wenige im Lande, die sagen, einige der Grunderkenntnisse der Reformation gelten heute nicht mehr, sie sind einfach überholt, weil wir weiter sind. Und darum geht dann zum Teil auch ein heftiger Streit. Und streiten allein nutzt nicht, Rechthaberei ist auch keine gute Tugend, sondern man muss nach Gründen fragen. Und nach Gründen fragen heißt immer ein bisschen tiefer bohren und deshalb muss ich Ihnen manches zumuten jetzt, dass Sie das, wenn Sie keine Lust mehr haben, steigen Sie einfach auf, dann schlummern Sie. Aber Sie sind ja gut spazieren gegangen und haben Mittagsschlaf gemacht und gegessen haben wir auch gut. Also fangen wir allein mit allein die Bibel, sola scriptura. Man lernt also immer unversehens auch Latein dabei, ist aber nicht so schädlich. Das lernt ja jeder Apotheker. Das Schlusswort von Martin Luther auf dem Reichstag zu Worms am 18. April 1521 lautete folgendermaßen: Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren Grund widerlegt werde, denn allein dem Papst und den Konzilien glaube ich nicht. Es steht fest, dass sie häufig geirrt und sich auch selbst widersprochen haben. So bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte überwunden. Und da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Nur, das ist ein klares Wort, ich weise nur darauf hin, man sagt häufig, dass in der Reformation die Gewissensfreiheit des Menschen, auch des Einzelnen begründet sei. Das ist so, wenn man Luther richtig versteht, dass mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist. Das ist schon ein Unterschied, ob man sagt, also jeder hat bestimmt sich selbst und ist sozusagen die letzte Instanz für sich und deshalb muss jeder in seinem Gewissen verantwortlich sein. Luther war der Meinung, mein Gewissen ist ein Organ, das Antwort geben muss und ich bin von Gott geschaffen und erlöst und ich bin deshalb Gott verantwortlich. Ich bin in Gottes Wort gefangen. Das war seine Freiheit. Gefangen in Gottes Wort, ihm verantwortlich. Und wenn von dort aus keine Überführung gibt, dann kann ich nicht anders so. Dann gibt es noch, möchte ich noch Ihnen ein Wort von Martin Luther zeigen, in dem er die Wertschätzung der Heiligen Schrift ausdrückt. Wer ist der Richter, durch den eine Frage zum Schlusse kommt, also zur Entscheidung kommt, wenn die Aussprüche der Väter wieder einander streiten? Also das hat in der Kirchengeschichte immer eine große Rolle gespielt, das, also nicht nur die Heilige Schrift, die Apostel, sondern auch die Theologen, also Augustinus oder Origenes oder so etwas, also große Theologen der alten Kirche, deren Schriften waren ja auch wichtig und deren Predigten hat man überliefert und so weiter. Und da, die waren natürlich oft auch nicht so einstimmig und manchmal eben auch nicht im Einspruch mit der Bibel. Also deshalb, wenn da Widersprüche sind, das war besonders deshalb so wichtig, weil ja in der katholischen Kirche es galt, die Schrift und die Tradition, also die Überlieferungen sind wirkungsvoll. Was ist aber dann, wenn das mit der Tradition so widersprüchlich ist? Also was ist? Denn hier muss man nach dem Richtspruch der Schrift das Urteil fällen. Und das kann nicht geschehen, wo wir nicht den ersten Platz in allem, was den Vätern beigelegt ist, was die also sagen, der Schrift geben. Also, dass sie selber durch sich selber sei die allergewisseste, die leichtest zugängliche, die allerverständlichste, die sich selber auslegt, die alle Worte aller bewährt, urteilt und erleuchtet. Ich will, dass die Schrift allein Königin sei. Das ist war seine klare Überzeugung. Und zu dieser Überzeugung, dass sie Maßstab für Glauben und Leben ist, lateinisch nennt man dies die Norma Normans, also die Norm gibt. So, der Maßstab, an dem alle Maßstäbe gemessen werden. Die oberste Maße. Und dazu dem Vertrauen und der Gewissheit und dem Glauben, dass die Schrift diese Autorität hat, gehört, das ist hier die Überzeugung Luthers von der Klarheit der Schrift. Das war nämlich damals mit anderen Gründen, aber auch heute eine der Hauptargumente, dass die Leute sagen, dass wenn man allen überlässt, dass sie die Bibel lesen, kommst du in Teufelsküche. Jeder liest daraus, was die Bibel ist, eben nicht so einfach zu verstehen. Und das war der Grund, warum in der Kirche eine Entwicklung einsetzte, dass nur die Kleriker, die das gestudiert hatten, also die Bibel lesen und auslegen, nur lesen durften. Man hatte schon Angst, dass die Leute die Bibel lesen. Also das versteht der normale Mensch nicht, sondern nur der Studierte und Bevorrechtete. Und das ist genau die Situation. Seit 300 Jahren ist das eigentlich die Entwicklung in evangelischen Kirchen. Das ist ganz stark davon geprägt, dass eigentlich der normale Mensch kann ja die Bibel gar nicht verstehen. Man muss ja da im Grunde Historiker sein und in der Theologie studiert haben, wie die Methoden der historischen Kritik sind, damit man nicht der weiß was rausliest und das alles so nimmt, wie das ist. Nicht? Das ist diese Arroganz der Kleriker, das ist heute anders, also Theologen, die sagen, nur wir wissen es, wie es richtig läuft und deshalb machen wir das nicht. Das ist natürlich mal heute Abend noch mal drüber reden, besonders der Aufbruch des Pietismus gewesen, 100 Jahre, 150 Jahre nach der Reformation, die gesagt haben, nix da, die Bibel ist für jeden zugänglich. Und das war Luthers klare Überzeugung, hier steht's noch mal, also dass sie selber durch sich selber sei die allergewisseste, die leichtest zugängliche, die allerverständlichste, die sich selber auslegt. Das war auch ein wichtiger Grundsatz der Reformation. Die Schrift, die Bibel legt sich selber aus. Es gibt viele Stellen natürlich, die nicht ohne weiteres zu verstehen sind, die auch misszuverstehen sind. Und deshalb ist ein wichtiges Prinzip gewesen der Schriftforschung, dass die Bibel sich selber auslegt, dass man sie im Zusammenhang verstehen muss und sonst kriegt das eine Schieflage. So, und dass durch die Bibel alle Worte aller anderen Ausleger und Theologen bewährt, urteilt und erleuchtet. Also das heißt, ich will, dass die Schrift allein Königin sei. So, jetzt kontrastiere ich dazu, was der neueste Stand der Dinge in der evangelischen Kirche ist. Es gab zu Anlass 500 Jahre Reformation, hat der Rat der evangelischen Kirche in Deutschland eine theologische Kommission mit den Spitzentheologen, die sie berufen haben, eingesetzt, und die haben einen Grundlagentext erarbeitet zum Thema Rechtfertigung und Freiheit, und der ist 2014 erschienen. Das können Sie überall nachlesen, kann man auch im Internet nachlesen, braucht man noch nicht mal zu kaufen. Das ist ein Büchlein von, 100 Seiten, aber hier habe ich Ihnen den Ausschnitt zum Thema Bibel rauszitiert. Seit dem 17. Jahrhundert werden die biblischen Texte historisch kritisch erforscht. Deshalb können sie nicht mehr so wie zur Zeit der Reformatoren als Wort Gottes verstanden werden. Die Reformatoren waren ja grundsätzlich davon ausgegangen, dass die biblischen Texte wirklich von Gott selbst gegeben waren. Angesichts von unterschiedlichen Versionen eines Textabschnitts oder der Entdeckung verschiedener Textschichten lässt sich diese Vorstellung so nicht mehr halten. Darum aber ergibt sich die Frage, ob, wie und warum sola scriptura, also allein die Schrift als Maßstab, auch heute gelten kann. So, das war also der klare Punkt. Die historisch-kritische Forschung, 300 Jahre jetzt her, macht das nicht mehr möglich, dass wir die Bibel so betrachten, wie die Reformation sie betrachtet hat. Natürlich haben die Reformatoren, hier heißt es, die Reformatoren waren ja grundsätzlich davon ausgegangen, dass die biblischen Texte wirklich von Gott selbst gegeben waren. Alle Reformatoren haben natürlich genau gewusst, dass die biblischen Texte von Menschen geschrieben sind. Sie haben nicht gesagt, wie im Islam, die Bibel ist vom Himmel gefallen oder vom Erzengel Michael, wie er es im Islam heißt, den Propheten Mohammed eingegeben direkt. Nein, sie haben gewusst, Paulus hat den Römerbrief geschrieben und die Korintherbriefe und so weiter. Der Lukas hat die Apostelgeschichte und Lukas hat wie ein Redakteur gearbeitet, so wie er Lukas 1 beschreibt, als er das Evangelium geschrieben hat. Das heißt, all das ist ja klar. Die Psalmen haben ihre Beter gehabt. Das steht ja in der Bibel, das wusste ja jeder, dass Gott redet durch Menschen sein gültiges Wort. So. Und wie auch immer selbst, also das, ich habe das ja nie verstanden, was die da geschrieben haben, dass kluge Leute zu solchen verschrobenen Ideen kommen können. Aber der Lukas beschreibt ja in Lukas 1 in den ersten Versen, da sagt er, ich habe, nachdem schon andere, die das gesehen haben, davon berichtet haben, habe ich das gesammelt und sorgfältig geordnet und beschreibe es dir, damit du, lieber Theophilus, die Grundlage des Glaubens, solide Grundlage des Glaubens hast. Das heißt, Lukas schreibt selber, dass es Vorformen gibt. Es haben schon andere Berichte geschrieben, haben schon andere was zusammengestellt, und er sagt nicht, ich habe das alles selber direkt der Apostel gehört, sondern ich habe es zusammengetragen. Das heißt ganz offenkundig, das geht schon jedem Bibelleser aus, dass es Vorgeschichten der biblischen Texte gibt, so wie sie entstanden sind. Und genau das war immer die Überzeugung auch der Reformatoren. Gott gebraucht, wie er will, Menschen in ihrer Geschichte mit ihren konkreten Situationen, um durch sie zu reden und so sein gültiges Wort zu sagen. So, das konnte also jeder, kann eigentlich jeder Bibelleser seit 2000 Jahren wissen, dass es so funktioniert, und es hat auch jeder Kundige gewusst. Deshalb ist diese Offenbarung, dass angesichts dieser Forschung wir nun nicht mehr das ansehen können, ist schon erstaunlich, aber sowas passiert. Und jetzt steht noch etwas darin im Text, das muss ich Ihnen auch sagen, weil die Verwirrung besteht heute darin, dass es Teile gibt in solchen Texten, die hören sich so fromm an, dass alle, auch fromme Leute, sagen, ja, was willst du denn eigentlich? Das ist doch toll. Die sagen zum Beispiel immer, wir glauben, dass die Bibel das lebendige Wort Gottes ist. Da erschüttern wir alle schon. Sowas, das ist toll. Das ist das lebendige Wort Gottes. Wenn man aber nicht die pfiffigen Theologen durchschauen kann und sie nicht weiß, was dahinter steht, merkt man gar nicht, was sie damit Schlitzohriges meinen. Ich will Ihnen das zeigen, was sie damit meinen. Das ist jetzt der Text aus diesem gleichen offiziellen Dokument, das, nachdem die Theologen das verfasst haben, der Rat der EKD hat das offiziell beschlossen als Grundlagentext zur Reformation. Das war immer schon, hat immer schon solche Meinungen gegeben. Das ist nichts Neues. Aber wir haben zum ersten Mal aus Anlass 500 Jahre Reformation jetzt sozusagen mit Ratsbeschluss der evangelischen Kirchen in Deutschland, dass das sozusagen quasi gültig sein soll. Gott sei Dank haben wir keinen Papst, der das Lehrheit hat, und wir sagen, Konzilien können irren, lass sie mal schreiben, das muss trotzdem nicht stimmen. Aber diesen Anspruch haben Kirchenleitungen bisher noch nie erhoben, dieses Zeug so offiziell in Geltung zu setzen, wie es hier passiert. Und deshalb möchte ich gern, dass Sie es verstehen. Jetzt schreibe ich also, das ist der andere Punkt. Für viele evangelische Christen ist die regelmäßige Bibellektüre, sei es für sich allein zu Hause, sei es mit anderen, ein wichtiges Element ihres Glaubens. Offenbar ist dies deshalb der Fall, weil Menschen immer wieder bemerken, dass sie durch diese Texte in besonderer Weise angesprochen werden. In ihnen haben sich, also in den Texten, haben sich menschliche Erfahrungen mit Gott so verdichtet, dass andere Menschen sich und ihre Erfahrungen mit Gott darin wiederentdecken können. Also, was heißt, woran liegt die Qualität der Bibel? Sie liegt darin, dass in ihr menschliche Erfahrungen sich verdichtet haben. Und wenn andere das lesen, dann fühlen sie sich angesprochen und können ihre Erfahrungen, die sie mit Gott irgendwie machen, darin wiederentdecken. Und deshalb finden sie, das ist toll. Der Carl Gustav Jung, einer der Begründer der Psychotherapie, der hat eine Theorie gehabt über die Religion, die war interessant. Er sagt, er hat vom kollektiven Unbewussten geredet. Und er hat gesagt, in der Menschheitsgeschichte machen die Menschen seit Jahrtausenden Erfahrungen, und soweit wir wissen, waren sie immer religiös, haben Opfer gebracht, Gottheiten verehrt und Mächte, höhere Mächte. Und sie haben diese Erfahrungen gesammelt, sozusagen wie in einem Grundwassersee, in einem kollektiven Unterbewussten. Und jetzt ist das so, dass alles, was im Laufe der Geschichte, die ganz verschiedenen religiösen Erfahrungen, die sind da reingeflossen, wie so der Regen durch die Erde sickert in diesen Grundwassersee. Und wenn man das jetzt ansticht, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Stellen, das sieht man, es gibt ganz unterschiedliche Religionen mit ganz unterschiedlichen Islam und Buddhismus und Christentum und wer weiß was. Das ist sehr verschieden, weil sie an verschiedenen Orten gebohrt haben, aber letzten Endes haben sie alle den gleichen tief liegenden Grundwassersee angebohrt. Das kollektive Unbewusste. Also sozusagen, und dieses drückt sich jetzt in den Heiligen Schriften aus, aber auch in den Märchen und in den Legenden, alles, was es da so gibt. Deshalb ist es so wahnsinnig interessant, wie viele Pastoren in der letzten Zeit immer mal von Märchen reden, weil Märchen sagen Wahrheiten aus. Auch Grimms Märchen. Ich komme aus Kassel, da haben sie gerade ein Riesenmuseum Grimms Welt aufgebaut. Bei uns haben die Brüder Grimm gelebt. Und so sagen sie, das ist tiefe Wahrheiten, sozusagen gesammelt aus der Menschheit, Weisheit im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende, versenkt im Grundwasserspiegel und dann wird das immer wieder angezapft. So. Das ist im Grunde, jetzt zitieren die ja nicht Carl Gustav Jung, aber das ist ein sehr modernes Denken des 20. Jahrhunderts, in dem man sagt, Gott können wir nicht erkennen, da wissen wir nicht, was wir haben, ist die menschliche Erfahrung. Und das ist vielleicht so etwas. Es gibt ein kollektives, ein gemeinsames, tiefes Sammelbecken von menschlicher Erfahrung, Lebensweisheit. Und daraus schöpft man immer, das mag im Einzelnen unterschiedlich sein, und jeder schöpft daraus, was er kann und will und versteht. Und das berührt uns dann natürlich innerlich. So, das ist hier die Logik, die dahinter steht. Weil sozusagen die Vertikale der Gottesoffenbarung wird umgeklappt in die Horizontale des mitmenschlichen Zusammenlebens und dessen, was wir im Laufe der Erfahrungsgeschichte sozusagen kollektiv da im Keller sammeln. Und weil wir solche, und auch in der Bibel ist das ja, kann aber auch in der Bhagavad Gita sein und so. Aber sagen die natürlich hier nicht. Sie sagen jetzt hier in der Bibel, entdecken wir solche menschlichen Erfahrungen, die verdichtet sind und so, dass andere Menschen sich und ihre Erfahrungen mit Gott darin wiederentdecken können. Noch, der Text geht weiter. Bis heute werden Menschen in, mit und unter diesen Texten angesprochen und im Innersten berührt. Gerade so, wie dies in der reformatorischen Theologie als Charakteristikum des Wortes Gottes wieder und wieder beschrieben wurde. In diesem Sinne, also wir sagen, damals haben die geglaubt, das käme von oben. Gott hätte gesprochen. Wir wissen, das kommt von unten. Das ist gesammelte menschliche Erfahrung. Aber innerlich berührt, damals haben die Reformatoren gesagt, wir werden berührt vom Wort Gottes und das verändert uns, weil es von Gott kommt. Wir wissen nicht, ob es von Gott kommt, das ist eher fraglich wegen der historisch-kritischen Forschung, was wir da alles so wissen, wie das zustande gekommen ist, dass das allzu menschlich zugegangen ist. Aber wir erleben ja auf gleiche Weise immer so berührt zu werden. Das kommt aus der verdichteten menschlichen Erfahrung, die sich in solchen religiösen Texten besonders sammelt. Ja? Das muss man erstmal wissen, dass das so funktioniert. Um zu verstehen, dass was hier steht, das klingt natürlich unbesehen absolut fromm. Also das, Sie sagen, wir deuten das jetzt anders. So haben, wie dies in der reformatorischen Theologie als Charakteristikum des Wortes Gottes wieder und wieder beschrieben wird. In diesem Sinne können wir diese Texte daher auch noch heute als Wort Gottes angesehen werden. Das ist kein abstraktes Urteil. Das heißt also, wir können nicht sagen, dass die Bibel ist Gottes Wort. Das wäre ein von den konkreten Erfahrungen, konkret ist das, was wir praktisch erfahren, weggezogen, abstrahere heißt wegziehen, lateinisch, und gültig, allgemein gültiges Urteil. Das ist kein allgemein abstraktes Urteil, sondern eine Beschreibung von Erfahrungen mit diesen Texten. Auch heute, was sind das für Erfahrungen? Auch heute spüren Menschen beim Lesen oder Hören dieser Texte, nicht jedes Mal automatisch, aber immer wieder, dass sie Wahrheiten enthalten, Wahrheit über sich selbst, die Welt und Gott, die ihnen zum Leben hilft. Deshalb bilden diese Texte nach wie vor den Kanon der Kirche. So. Ich weiß nicht, wie viele Leute das gelesen haben, aber Sie können selber das beurteilen. Das ist nicht so ganz so leicht zu durchschauen oder gar kritisch zu sehen. Bitte?
Ich sage, das hätte ich nicht erkannt.
Das ist der Pfiff an der Geschichte. Das ist der Pfiff an der Geschichte. Nur, also Sie können ja nachher zurückfahren. Bleiben Sie auch mir gegenüber kritisch, das hilft auch mal. Es könnte ja sein, dass ich Ihnen das negativ interpretiere und Ihnen Ihre Unbescholtenheit nehme und Sie könnten diesen frommen, wunderbaren Text. Und in der Diskussion können Sie sich jetzt vorstellen, wie viele Leute sagen, was willst du denn eigentlich? Die sagen doch da, dass wir auch heute die Bibel als Wort Gottes bezeichnen können und dass Menschen dadurch berührt werden. Und weil wir Pietisten natürlich einen besonderen Akzent darauf legen, dass das nicht nur im Kopf eine Wahrheit ist, sondern auch im Herzen und dass uns das berührt, fallen wir auf diesen Trick am ersten rein. Weil wir sagen, ja, wenn aber du doch berührt bist, ich meine, dass du wirst auch, wenn du Bhagavad Gita liest, berührt. Gut, jetzt muss ich Ihnen etwas erklären, was ist dazwischen, was liegt dazwischen, zwischen den Texten von Luther und dem, was jetzt heute dort in der evangelischen Kirche so veröffentlicht wird. Das ist die Geschichte der historisch-kritischen Bibelauslegung und Sie müssen schon etwas verstehen, was ist da eigentlich passiert und ich hoffe, ich kann Ihnen das knapp genug und klar genug auch erklären. Im 18. Jahrhundert gab es den Johann Salomo Semmler, der war einer der Anfänger dieser ganzen Bewegung und dessen Grundsatz war, die Bibel ist wie jedes andere Buch zu behandeln. Das übrigens sagte neulich der Landesbischof Meister auf einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, ausgerechnet in Kreling, und hat gesagt, wir müssen nun endlich den Mut haben, allen Leuten offen zu sagen, dass die Bibel Literatur wie alle Literatur ist. Da bin ich im Quadrat gesprungen und habe einen Artikel geschrieben, aber ich habe mich gewundert, dass die meisten Leute das stillschweigend hingenommen haben und der Mann ist immer noch im Amt. Eigentlich müsste man ein sogenanntes Lehrbeanstandungsverfahren machen, gegen einen Bischof, der das behauptet, denn wir alle, er wie ich, 22.000 Pfarrer in der evangelischen Kirche, haben ein Ordinationsgelübde abgelegt, in dem wir vorgehalten bekommen, in dem heißt das Evangelium rein und lauter, wie es in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes gegeben ist, zu verkünden und wie es die Bekenntnisschriften der alten Kirche der Reformation bezeugen. Also gut, das ist hier. So, das ist also der alte Satz schon von Semmler, die Bibel ist wie jedes andere Buch zu behandeln. Die Wurzeln des Übels in der Theologie, sagt er, ist die Verwechslung von Schrift und Wort Gottes. So, und das hat sich bis heute durchgezogen. Und woran besteht das? Ja, wie unterscheidet man jetzt Wort Gottes und Bibel? Das Echte, das Verpflichtende, den Kanon im Kanon. Kanon heißt jetzt nicht, wir singen einen Kanon, sondern Kanon heißt der Maßstab, ein Maßstab, der Stock heißt das eigentlich. Der Kanon ist der, was ist der, wenn die Bibel der Maßstab ist, also der Kanon, fragt er jetzt, was ist denn jetzt das Unterscheidende, der Maßstab innerhalb der Bibel, dass man also Menschenwort und Gotteswort unterscheiden kann. Was ist das Verpflichtende daran? Das Menschenwort kann uns ja nicht jucken, aber wenn wir wüssten, was da Gotteswort ist. Und er war der Meinung, göttliche Wahrheit empfehlen sich, weil sie gemeinnützig sind, sogleich von selbst. Also das sagt er, das ist ja offenkundig, das war in der Aufklärung damals, die waren sehr prat, hat man über den Nutzen der Stallfütterung gepredigt auch schon mal und die waren da sehr praxisorientiert und haben deshalb, deshalb war der da ziemlich, der war ziemlich unkompliziert in der Sache, da kein Geheimnis, da merkt man sofort, was praktisch brauchbar ist und den Rest, den kloppen wir in die Tonne. Nicht alle waren so primitiv wie er, aber das hat sich natürlich auch für viele auf diesen Satz reduziert. Im Jahre 1900 schrieb der Theologe und Philosoph Ernst Troeltsch einen Aufsatz über historische und dogmatische Methode der Theologie. Der ist grundlegend und ich werde Ihnen zwei Texte daraus vorlesen. Keine Angst, wenn Sie beim Vorlesen nicht verstehen, ich erkläre Ihnen, ist alles einfach. Nur wenn man Professor ist, lernt man Sachen so kompliziert auszudrücken, dass jeder gedemütigt unter den Tisch kriegt. Aber wenn man dem näher tritt, kann man das auch verständlich schlicht machen. So, er schreibt darin, also historische und dogmatische Methode. Denn das Mittel, wodurch Kritik überhaupt erst möglich wird, Kritik heißt ja eigentlich erst unterscheiden, was da ist. Es ist kein negativer Ausdruck. Kritisch sein muss man. Kritik, Christus heißt eigentlich Gericht, beurteilen, Gericht. Und Kritik heißt eigentlich unterscheiden, was da ist. Auch wenn wir die Bibel lesen, also in diesem Sinne ist Kritik immer wichtig. Ich will unterscheiden, was lese ich rein. Oder was deute ich so und was sagt das Wort Gottes Welt? Das wäre ein kritischer Prozess. Ich will unterscheiden. Das Mittel, wodurch Kritik überhaupt, was ist der Maßstab? Womach unterscheide ich? Wodurch Kritik überhaupt erst möglich wird, ist die Anwendung der Analogie. Das muss man übersetzen. Die Analogie des vor unseren Augen Geschehenden und in uns sich Begebenden ist der Schlüssel zur Kritik. Analogie heißt, Das passiert auch sonst. Das kann ich mir denken, das passiert in mir. Also ein Ereignis, also dass ich mit dem Zug von Kassel nach Karlsruhe fahre, das hat viele Analogien. Ich bin erstens schon öfter von Kassel nach Karlsruhe. Viele tausend Menschen fahren mit dem Zug von Kassel nach Karlsruhe. Das ist deshalb unbezweifelbar ein historisches Ereignis, weil es hat eine Analogie, eine Parallele. Es passiert immer wieder. Es ist wiederholbar. Und ich kann es auch bewusst, wenn ich zurückfahre, kann ich auch die gleiche Strecke wieder fahren. Das heißt, Es kommt häufiger vor, das gleiche Geschehen oder ähnliches Geschehen, und es kann auch wiederholt werden. Man kann auch die Dinge, wenn man es ganz kritisch sehen will, Physikern geben und im Labor wiederholen lassen, um zu sagen, ganz sicher zu gehen, dass es wirklich möglich ist und passiert und so. Und dann hat man das ist die Forderung, der Maßstab der Analogie. Ja, es kommt auch sonst vor, also gibt es das so. Schlicht und einfach. Also die Übereinstimmung mit normalen, gewöhnlichen oder doch mehrfach bezeugten Vorgangsweisen und Zuständen, wie wir sie kennen, ist das Kennzeichen der Wahrscheinlichkeit für die Vorgänge, die die Kritik als wirklich geschehen anerkennen und übrig lassen kann. Also die Beurteilung, ist etwas passiert, geht nach dem Prinzip der Analogie. Wenn das auch sonst häufig vorkommt, das steht in der Bibel, dass Jesus hungrig war und aß. Ja, das ist uns allen heute schon mal passiert. Ist also kein Wunder. Passiert auch bei Jesus. Können wir glauben, es ist ein historisches Ereignis. Aber dass Jesus aus zwei Fischbrötchen 5000 Leute satt macht, haben wir noch nie erlebt. Und irgendwie sagen wir, also ob das stimmt, das hat keine Analogie in meinem. Mach das mal nach, zeig mal, wie das geht. Kannst du nicht, Edge, keine Analogie da, kann also kein historisches Ereignis sein. Diese Allmacht der Analogie, sagt Troeltsch, diese Allmacht der Analogie schließt aber die prinzipielle Gleichartigkeit alles historischen Geschehens ein. Die Bedeutung dieser Analogie für die Erforschung der Geschichte des Christentums ist daher mit der historischen Kritik von selbst gegeben. Ah ja, gut, ich habe jetzt nur den einen Text von ihm genommen, es reicht auch. Das müssen Sie sich vorstellen, das ist jetzt der Maßstab. Historisch arbeiten, also die Bibel mit historischen Gesichtspunkten lesen, das ist selbstverständlich. Das haben wir heute Morgen getan. Als ich 2. Korinther 2 Ihnen ausgelegt habe, habe ich Ihnen erzählt, warum der Paulus nach Troas gekommen war und nicht dort blieb, nämlich weil er auf Titus wartete. Und was war das? Ich habe Ihnen erklärt, weil man das aus den Texten erkennen kann, er hatte den Tränenbrief nach Korinth geschrieben und mit dem Titus dahin geschickt und hatte auf die Antwort gewartet, die Titus ihm bringt. Das heißt, ich habe historisch Ihnen erklärt, wie der Zusammenhang dieses Textes zusammen. Das ist normal. Das müssen wir tun, weil Gott geredet hat durch dieses Wort, also im 2. Korintherbrief, in einer bestimmten geschichtlichen Situation. Wenn wir das nicht berücksichtigen, oder ich habe Ihnen erklärt, was das heißt, im Triumphzug von Jesus mitzugehen. Ich habe Ihnen erklärt, dass damals die Siegeszüge der römischen Feldherren so funktionieren. Wenn man das nicht berücksichtigt, missversteht man diesen Satz, oder versteht man diesen Satz überhaupt nicht, den Paulus schreibt. Das heißt, es ist das völlig Selbstverständliche, so war es immer und so muss die Bibel gelesen werden als das Wort Gottes, dass Gott in der Geschichte an einem bestimmten Ort, die Weihnachtsgeschichte beginnt mit einer Datumsangabe, nicht es war einmal eine und so, wie ein Märchen, sondern Augustus war Kaiser, Quirinius war Statthalter in Syrien, Volkszählung und so. Historisch eingebunden. Das Glaubensbekenntnis des Leidens und Sterben Jesus ist kein Mythos, sondern gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Der war Statthalter 26 bis 36 in Jerusalem und war ein Halunke, wie wir wissen, aus der Geschichte insgesamt. Die ganze Weltchristenheit nennt den Namen von Pontius Pilatus jeden Sonntag, wenn sie das Glaubensbekenntnis aufsagt. Wie kommt der Halunke ins Glaubensbekenntnis? Was hat er mit unserer Erlösung zu tun? Ja, es ist wichtig, es ist kein Märchen, es ist kein Mythos, es ist Geschichte Gottes. Das ist ganz wichtig. Der Unterschied in der historisch-kritischen Forschung des 18., 19. und 20. Jahrhunderts ist, dass ein verengter Begriff, was ist jetzt historisch tatsächlich, gewählt wurde. Und da sagten sie also, Gott ist bei uns noch nie vorgekommen in der Forschung. Dass Gott sich offenbart und dass er spricht, haben wir noch nie gehört, kommt nicht vor. Die Leute behaupten zwar, ihn hätten gehört, aber als Analogie, als wiederholbare Erscheinung und Ereignis kommt immer nur vor, dass Menschen behaupten, Gott hätte zu ihnen gesprochen und Gott hätte gehandelt. Diese religiöse Behauptung, die haben wir massenweise, aber Gott haben wir nicht gesehen. Das heißt, nach dem historischen, dem Prinzip des 19. Jahrhunderts, nach dem 20., nach Troeltsch, ist nur, wenn das Analogieprinzip gilt, also wenn das wiederholbar ist im normalen Leben, dann darf es als historisch tatsächlich anerkannt werden. Und nach dieser Definition kann natürlich die Auferweckung von Jesus kein historisches Ereignis sein. Denn schon nach der Definition der Bibel ist das ja nie vorgekommen, denn es ist ja keine Wiederbelebung eines Toten, der in ein Leben zurückkommt, dass er deren wieder stirbt. Sondern die Auferweckung Jesu ist ja der Durchbruch durch die Todeswand, endgültig die erst in der Auferstehung der Toten ein entsprechendes Ereignis wiederhaben wird. Oder die Offenbarung Gottes, dass Gott sich offenbart, zu Abraham spricht, zu Mose spricht und in Jesus Mensch wird, dazu gibt es natürlich keine Analogie. Es gibt kein Wiederholbar. Das kann man nicht im Labor wiederholen und sagen, mach das mal. So, Versuchsantwortung X und jetzt lass Gott mal kommen. Nicht so. Und wenn man jetzt das Analogie als Maßstab erklärt, ich habe das jetzt verkürzt gesagt, Troeltsch hat gesagt, es gäbe 5 Postulate. Ein weiteres, das Sie alle kennen, ist der Zusammenhang des Sichtbaren, Erkennbaren, ist der Ursache-Wirkungszusammenhang, das Kausalitätsprinzip. Er sagt, nur was man im Ursache-Wirkungszusammenhang erklären kann, ist Wirklichkeit. Nun, das hat schon die moderne Physik natürlich in Frage gestellt. In der Quantenmechanik und Quantenphysik hat man kapiert, dass es Dinge auch in der Physik gibt, in Quantenphysik, die man nicht durch Kausalität, also Ursache-Wirkung, erklären kann, sondern nur mit statistischen Wahrscheinlichkeiten berechnen kann. Also das funktioniert schon da nicht mehr. Also das haben viele Theologen nicht mehr gekriegt. So, das steckt hinter der historisch-kritischen Modell. Kritisch ist nicht, falsch ist nicht, dass man den geschichtlichen Zusammenhang der biblischen Texte versteht. Das ist notwendig. Sondern, dass man einen Maßstab von Wirklichkeit hat, nämlich Analogie, Kausalität, und danach ein Urteil jetzt trifft, was kann passiert sein und was nicht. Und deshalb fallen Wunder raus und fällt Jungfrauengeburt raus, fällt die Auferstehung raus, die ganze Offenbarung Gottes. Jetzt achten Sie noch mal, was ich Ihnen vorhin vorgeführt habe. Es fehlt in der gegenwärtigen modernen Theologie konsequent das Reden von der Offenbarung Gottes, dass er geredet hat, dass er gehandelt hat. Er redet von der Bibel als dem Glaubenszeugnis. Ja, es erschüttert alle Pietisten und sagen, Zeugnis wollten wir schon immer geben. Und wie wunderbar. Glaubenszeugnis heißt, ein Mensch hat eine Erfahrung gemacht, wie auch immer die zustande kam, und er bezeugt seine Erfahrung. Das machen alle Menschen in allen Religionen und auch Atheisten. Sie bezeugen ihre Erfahrung. Was sollen wir Menschen auch anders tun? Und die Kritik, die sich darauf gründet, sagt, gut, das lassen wir gelten und das hören wir und das kann ja auch spannend sein, aber das ist natürlich, wir wissen nicht, ob es Gott gibt und ob er das gemacht hat oder wie das bewirkt worden ist. Vielleicht ist das irgendwie anders psychologisch zustande gekommen. Jetzt gibt's noch einen Maßstab, den Martin Luther eingeführt hat und der in der heutigen Diskussion auch eine Rolle spielt. Also, in seiner Vorrede zur Auslegung der Jakobusbriefe und Judasbriefe von 1522 hat er gesagt, und darin stimmen alle rechtschaffene heilige Bücher übereins, dass sie allesamt Christum predigen und treiben. Auch ist das der rechte Prüfestein, alle Bücher zu tadeln, wenn man sieht, ob sie Christum treiben oder nicht. Dann hat er gesagt, also, und dann geht das weiter und sagt, und auch wenn, selbst wenn Paulus und Petrus es sagt, würde es, wenn es nicht Christus treibt, ist es nicht das apostolische Wort und so weiter. Und das hat man immer benutzt, hat gesagt, natürlich kann ja nicht alles gleichberechtigt sein. Ja, kann auch nicht alles gleichberechtigt sein in der Bibel. Nehmen Sie mal das Buch Hiob. In dem Buch Hiob, da erst kommen die 7 Freunde und vier Freunde schweigen mit Hiob 7 Tage in der Asche im Leid. Dann fangen sie an zu reden, Kapitel um Kapitel, Kapitel um Kapitel, es geht endlos weit. Es ist wahnsinnig fromm, was da klingt und theologisch und zum Schluss sagt Gott, es war alles Schrott.
Ja, er sagt ja zum Schluss, ihr habt falsch geredet, Hiob muss für euch um Vergebung bitten, sonst muss ich euch strafen. Und das heißt, das dokumentiert die Bibel seitenweise und zum Schluss sagt Gott höchstpersönlich, alles für die Tonne, alles Mist, für das, was ihr da gesagt habt, müsst ihr Vergebung der Sünden erbitten. Sonst haue ich euch auf die Rübe. Das an diesem Beispiel kann man ja sehen, dass nicht alles, was in der Bibel ist, auf gleichem Niveau. Wenn man den Zusammenhang nicht beachtet, wenn man Hiob nicht bis zum Ende liest und nur so ein Kapitel vom Eliphas liest und dann sagt, wir haben das ja oft auch getan, auch in der Jugendarbeit. Gott tut das alles 2 oder 3 Mal. Und dann geht's schief. Wir haben die Geschichte erzählt. Ich habe damals auch nicht darauf geachtet, dass das in einer der Reden von den Freunden Hiobs vorkommt, die Gott nachher kritisiert. Das heißt also, es gehört, was Luther nannte, das, was Christum treibet. Naja gut, also die Frage ist allerdings, ob das ein tauglicher Maßstab ist. Und er ist heute deshalb kein tauglicher Maßstab, weil... welcher Jesus ist denn gemeint? Also in der Bibelkritik heißt es, also die Evangelien, das ist alles Legende. Weil der Grund ist, in der radikalen Bibelkritik, heute gibt es Gemäßiger, die sagen, das stimmt nicht mehr so ganz, aber zu Bultmanns Zeiten, also als ich studierte, war das allgemein so und bei den meisten gibt es heute. Da nichts in dem Evangelien kann man grundsätzlich als tatsächlich nehmen. Warum? Es ist ja alles von Gläubigen geschrieben. Wir haben ja, Historiker sagen immer, ich muss also, wir Journalisten, gibt's noch eine andere Quelle, aus dem ich das bestätigen kann. Ja, und wenn das ja nur Parteigänger sind, Jesusgläubige, dann hat man den Verdacht, die haben das in ihrem Interesse gefärbt. Objektiv wissen kann man also nicht, ob das stimmt, sondern man müsste jetzt noch eine andere Stimme haben. Wir haben aber nur Sueton und Tacitus, 2 römische Schriftsteller, die jeweils einen kleinen Satz noch über die Existenz von Jesus gesagt haben. Aber über all die Geschichten hatten wir sonst nichts. Josephus gibt's dann noch, da gibt's manches. Aber nicht so viel. Wir haben halt nur. Und wenn das gilt, also nichts hat Glaubwürdigkeit verdient, weil es ja von Parteigängern, von Gläubigen geschrieben, unter ihrem Interesse, aus ihrer Sicht geschrieben wird, dann gilt es nur noch historisch als tatsächlich anzunehmen, wo man jetzt dagegen beweisen kann, dass es trotzdem passiert ist. Also normalerweise darfst du nichts glauben und als tatsächlich oder als echtes Jesuswort. Die Gleichnisse, das haben die als eine Gemeindebildung, warum haben die das jetzt so geschrieben und so und anders geschrieben. Guck mal die verschiedenen Abweichungen, warum ist das so? Da hat das Interesse der Gemeinde, die hat das so gedeutet und das ist. Oder zum Beispiel, dass Jesus hat doch die Zerstörung des Tempels angesetzt, das nennt man lateinisch fromm formuliert, ein Vaticinium ex eventu, eine Prophezeiung, die nach dem Ereignis gemacht worden ist. Wir sagen, natürlich konnte keiner wissen, dass der Tempel im Jahre 70 zerstört wird. Das hat die Gemeinde natürlich erst nach dem Jahre 70 Jesus in den Mund gelegt. So funktioniert das seit Jahren in der historischen Kritik. So, und deshalb gibt es seit 200 Jahren, da hat schon der Albert Schweitzer über 100 Jahren eine Doktorarbeit drüber geschrieben, seit 200 Jahren der historischen Kritik wird jetzt erforscht, wer ist denn der historisch echte Jesus? Wenn man dann alles nicht glauben kann, was wir da in Evangelien lesen, gibt es dann überhaupt einen historisch echten Jesus? Und dann haben die das geschrieben. Jeder hat das geforscht und hat das auch in den historisch echten Jesus präsentiert. Die sahen nur alle verschieden aus. Wieso sehen die alle verschieden aus, hat der Albert Schweitzer dann geforscht. Das ist doch komisch, wenn sie doch alle nach dem historisch echten Jesus gefragt haben. Ja, sie haben ja nicht den historisch echten Jesus gefunden, sondern sie haben ja ihre Maßstäbe, wie sie sich vorstellten, was der historisch echte Jesus wohl gesagt haben könnte oder was er nicht gesagt haben könnte, was passiert sein könnte und was nicht passiert sein könnte. So wie sie es gesehen haben und für vernünftig hielten, haben sie zusammengetragen und das Ergebnis war, jeder hat einen anderen Jesus gebastelt. So, und das ist ja auch klar. Das heißt, wenn man jetzt das Prinzip von Luther, was Christum treibet, nimmt, da muss man heute sagen, welchen Jesus meinst du eigentlich? Welchen Jesus meinst du? Es ist bis gegenwärtig absolut.
Bultmann hat dann gesagt, diese Leben-Jesu-Forschung hat erwiesen, es gibt keinen historischen Jesus. Das können wir nicht wissen, wir können nur den Christus des Glaubens anbeten und verkündigen. Was wieder historisch gewesen ist, und das haben natürlich viele Pietisten überhaupt nicht begriffen, dass ganz viele gesagt haben, wir müssen eine Entscheidung treffen für den Christus, der ruft dich zum Glauben. Ja, das wollten wir. Dass der Ganze eine Märchenfigur war, haben sie nicht mitgekriegt. Es war nur religiöses Produkt. So, und das wabert bis heute durch die Gegend. Da sagen, ist doch nicht so wichtig, ob das Grab leer war oder nicht leer war. Hauptsache, du glaubst an Jesus. Die Sache mit Jesus geht weiter und es berührt dich irgendwie und so. Das hat gar keine Basis mehr. Die Folgerungen. Damit ist der Rahmen abgesteckt, in dem Gottes Handeln, seine Menschwerdung mit allen Folgewirkungen und die Auferweckung von Jesus keinen Raum haben. Analogie und Kausalitätsprinzip, damit ist das abgeräumt. Folgerichtig ist die Bibel eine Stimme unter vielen. Wir selber entscheiden über die Maßstäbe, wie es uns passt, wer auch sonst. Das ist die Situation, in der wir sind. Und jetzt sagen die ja, das ist die Situation nach 300 Jahren historisch, wenn man das anerkennt, diese Maßstäbe, dann ist es das. Und dann stellen wir staunend fest, interessanterweise lesen die Leute trotzdem die Bibel allein und gemeinsam und fühlen sich innerlich davon angerührt, weil da verdichtete Erfahrung mit Gott oder wem auch immer ist und das spricht uns auch heute noch an. Wie auch die Märchen, wie auch schöne Gedichte, wie auch andere religiöse Texte. Und das ist dann der Zugang natürlich in die interreligiöse Dimension, zu sagen, so müssen wir das sehen und deshalb lohnt der ganze Streit in der Auseinandersetzung mit anderen Religionen nicht. Lass doch jeden seine Erfahrung ausdrücken und wir freuen uns daran und wir sprechen darüber und wir freuen uns, wenn der Moslem in dem Dialog ein besserer Moslem, der Buddhist ein besserer Buddhist wird und der Christ eben ein besserer Christ. Was ist die Alternative? Die ist ganz eindeutig und klar, die Absage, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, das hat mit Weltanschauung zu tun. Denn die Entscheidung, Analogie ist der Maßstab für die ganze Wirklichkeit, was nicht in die Analogie, in die Wiederholbarkeit passt, gibt es nicht. Das ist ein Axiom, ein Glaubenssatz, eine weltanschauliche Behauptung, die hat mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun und die säkulare Historiker teilen die zum Beispiel nicht. Denn in der säkularen historischen Forschung rechnet man mit kontingenten Ereignissen, also mit Ereignissen, die passieren und die man nicht leugnen kann, ohne dass man sie je sonst beobachtet hat und auch ihre Entstehung nicht erklären kann. Da sind die Historiker im säkularen Bereich längst dazu gekommen. Aber im theologischen Bereich natürlich längst nicht, aber wir hinken auch sonst hinterher, dass wir sagen, das gilt. Das ist der Punkt mit der historischen Kritik. Also die Alternative heißt Absage an diese weltanschauliche Prämisse, Vorgabe der Allmacht des Analogieprinzips. Und wir gehen von der Offenbarung Gottes aus, dass Gott sich offenbart hat und fordern, das hat Gerhard Meyer, der frühere Bischof, Professor Meyer, frühere Bischof der Württembergischen Kirche, in einem ganz klugen Buch, leider ist er so klug, eine Hermeneutik, dass die allermeisten Christenmenschen es nicht lesen und nicht verstehen, aber es ist einer der besten Bücher zu diesem Thema, die in den letzten 40 Jahren geschrieben worden sind, und er nennt das die historisch-biblische Methode. Und das ist nicht nur eine Methode jetzt, sondern er selber und Freunde wie der Dekan Neudorfer in Marbach oder andere, Paul Murdoch von Bengelhaus, haben inzwischen Bibelauslegungen, dicke Kommentare geschrieben, die mit unglaublicher Sorgfalt, mit all den Forschungen und Hebräisch und Griechisch und so Auslegungen schreiben, unter der Voraussetzung, Gott offenbart sich, Gottes Handeln löst sich nicht in menschliche Erfahrungen auf, sondern wir gehen davon aus, dass er sich offenbart hat und er handelt. Die Bibel hat einen Vertrauensvorschuss verdient als Dokument der Offenbarung Gottes und wir legen sie sorgfältig aus und nennen das historisch-biblische Methode. Das ist eine ganz klare Alternative und es gibt wissenschaftliche Rede, sage ich jetzt mal nur, überhaupt keinen Grund, diesen Weg zu gehen. Denn die legen eine ganz klar ihre Voraussetzung, was ich der historischen Kritik vorwerfe, ist nicht, dass sie nicht wissen, sie arbeiten nicht wissenschaftlich, sondern ja, sie arbeiten auch wissenschaftlich, aber sie legen ihre Voraussetzung nicht offen. Die kann aber jeder, wenn ich Theologie studiert habe, kann ich das wissen. Wenn ich nicht faul bin und wenn ich die Literatur lese, dann kann jeder Theologiestudent selber lesen, was Ernst Troeltsch geschrieben hat und wie die weltanschaulichen Voraussetzungen sind. Und man muss das nicht nachbeten, weil alle das nachbeten. Das finde ich immer ein bisschen bescheiden, dass auch intellektuell ganz angemessen ausgestattete Zeitgenossen das Hirn, den Kopf nicht zum Denken, sondern nur zum Frisieren gebrauchen. In deinem Büchlein Das Ende der historisch-kritischen Methode hat Gerhard Meyer den Satz gesagt, eine Offenheit zum methodischen Prinzip machen, die darauf bedacht, also das ist positiv, eine Offenheit als zum methodischen Prinzip machen, die darauf bedacht ist, die göttliche Offenbarung an keiner Stelle vorschnell und vorlaut zu beschneiden. Also nicht zu sagen, das kann ja gar nicht sein, weil das in meinen Kopf nicht passt. So. Das ist der Ansatz seiner sorgfältigen Bibelauslegung. So, jetzt mache ich das noch. Ich mache das eine mit Solus Christus noch und Sola Gratia mache ich dann heute Abend vielleicht oder lass weg. Also Solus Christus will ich Ihnen auch noch zeigen, denn das kommt jetzt in der gleichen Schrift der EKD vor und da können Sie sehen, wie die Konsequenz natürlich ist. Das heißt, wenn die Bibel jetzt nicht Gottes Offenbarungsdokument ist, in dem er selber redet, dann weiß ich nicht, wer Jesus ist. Woher soll ich das wissen? Weil das muss ich ja jetzt selber beurteilen irgendwo. Das sind ja nur Meinungen. Und die Folge, wie soll ich dann von ihm reden? Jetzt hier ein Beispiel. Nur wenn jetzt aus dem Kapitel interreligiöser Dialog. Nur wenn sich die Gesprächspartner echt und authentisch begegnen, das ist ja heute das Wichtigste, du musst authentisch sein, ganz egal was du machst, du musst authentisch sein. Du musst authentisch lügen, authentisch Ehe brechen, du musst wenigstens sagen, dass du gelogen hast und die Ehe gebrochen hast, dann bist du authentisch. Also was du machst, ist ganz egal, der sich selbst inszenierende Mensch muss authentisch sein. Das ist heute das Wichtigste. So, also nur wenn sich die Gesprächspartner echt und authentisch begegnen, findet ein interreligiöser Dialog statt. Wie das? So wie ich meine Überzeugung für wahr halte, hat der andere das Recht, seine Überzeugung für wahr zu halten und umgekehrt. Die Herausforderung besteht darin, von Christus zu sprechen, aber so, dass dabei nicht der Glaube des anderen abgewertet oder für unwahr erklärt wird. So wie für den Christen das Gehören zu Christus der einzige Trost im Leben und im Sterben ist, so ja auch für den Anhänger der anderen Religion sein spezifischer Glaube. Dies darf auf beiden Seiten des Gesprächs anerkannt werden. Ja, anerkennen, wenn jemand das sagt, muss ich das sowieso, was soll ich? Soll ich ihm die Rübe abmachen oder so? Das wollen wir ja nicht machen, das ist ja Toleranz. Heißt anerkennen, dass ich sage, du hast recht, ich kenne die Geschichte von dem Rabbi. Zu dem kommt jemand und sagt, der Frau hat das und das und das gesagt, das ist ganz furchtbar und das ist ein fieses Weib, kannst du ihr, das, sie braucht eine Strafe. Dann sagt der Rabbi, hört sich das an und sagt, ja, du hast recht. Dann kommt die Frau zu ihm und sagt, Rabbi, mein Mann ist ein Scheusal, er hat mir das und das getan, er braucht eine Strafe. Und Rabbi hört sich das an und sagt, liebe Frau, ja, du hast recht. Die Frau des Rabbis hat beide Gespräche mitgehört, kommt zu ihm und sagt, Mann, du hast das ihr Recht gegeben, hat ihr Recht gegeben, es kann doch nicht beides wahr sein. Da sagt der Rabbi, ja, Frau, du hast auch recht. So. Das ist, jüdische Witze sind brutal an der Wirklichkeit orientiert und wenn man das so liest, denkt man, ja, kannst du nur den Witz erzählen noch, alles andere fällt dir nie ein. Das heißt,
die ganz schlichte Aussage, was ihr wollt, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen gerettet werden. Dafür haben Paulus, Petrus und Johannes sich prügeln und einsperren lassen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können es nicht anders sagen, ob es euch gefällt oder nicht, und es gefiel ihnen nicht. Das ist kein interreligiöser Dialog. Wir sagen, für mich ist Jesus der einzige Trost im Leben und im Sterben. Aber wenn das für dich was anderes ist, auch okay. Jetzt überlegen Sie mal, wie tief das in uns steckt heute. Wir sind ja alle Kinder unserer Zeit. Und da soll man nicht so schnell den Finger auf andere zeigen. Das steckt ja in uns. Also der Rückzug, ich, als Evangelist erlebe ich eine dramatische Verweigerung der öffentlichen Verkündigung des Evangeliums in christlichen Gemeinden. Die begründen das immer, weil sie sagen, das bringt's ja nicht, auch viel zu teuer, wir müssen das Evangelium persönlich weitersagen, unter vier Augen, im kleinen Kreis, das ist viel wichtiger. Das sagt jeder natürlich. Dahinter aber steckt, ich mag es nicht, diesen öffentlichen Anspruch, Jesus ist allein, er ist der Schöpfer und der Erhalter, der Erlöser und der Richter, das gilt ja alle, für alle. Ist ja nicht meine private Sache. Er wird ja nicht nur, hat ja nicht nur mich geschaffen, er hat alle Menschen geschaffen. Er wird nicht nur mich richten, er wird alle richten. Das heißt, das ist eine Wahrheit, die gilt allen, ob sie ihnen gefällt oder nicht. Und jetzt können Sie ja selber mal in sich hineinhorchen und so, wie viel Lust Sie haben, das anderen zu erzählen. Da merken Sie, das ist unser gemeinsames Problem. Herr, wir beugen uns vor dem Geheimnis und dem Wunder, dass du nicht im Verborgenen geblieben bist, sondern dich offenbart hast, dass wir dich kennen dürfen durch Jesus und durch den Heiligen Geist, dass du uns dein Wort gegeben hast in der Heiligen Schrift. Sieh an die Not in unseren Kirchen, erbarme dich. Erwecke dir Zeugen, treue Arbeiter, die dein Wort in Ehrfurcht und Liebe und Sorgfalt und Treue erforschen und auslegen und weitergeben und verkündigen. Wir danken dir, du bist derselbe in Ewigkeit. Amen.